31. März 1968, Sonntag. Auf dem anderen Ufer des Hudson war das Licht so klar, dass die Häuser scharf umrissen erschienen, näher, zu nahe. Sonst malt der Schmutz in der Luft dorthin eine neblige Gegend mit Bäumen, als hätte der Fluss verhindern können, dass es dort weitergeht wie in New York. Wenn der Nachrichtensprecher der Station WQXR seine Arbeit ankündigt, verspricht er: "The news prepared and edited by the New York Times." Die Nachrichten, wie die Times sie vorbereitet und zurechtschneidet. Was für ein Gesicht machte Anthony Novotny, als sein Nachfolger gewählt wurde? Ein steinernes. Der Wladislaw-Saal im Hatschin, in dem die Neuwahl Ludwig Swobodas begangen wurde, wozu wurde er in früheren Zeiten benutzt? Für Zweikämpfe zu Pferde mit Lanzen. Wünschen Sie einen Eindruck vom Parteisekretär Dubček? Er zieht die Augenbrauen hoch in eine Art, die als immerwährendes Erstaunen erscheint, sieht beim Vorlesen über den oberen Rand seiner horngefassten Brille und spricht monoton. Es ist alles da. Die polnische Regierung hat 8 Fakultäten der Warschauer Universität geschlossen. Die polnische Regierung sagt den Juden im Nazi-Ghetto einen Ring, die 13 nach, der mit der Gestapo zusammengearbeitet habe. Die Kölner Polizei hat einen Kölner Polizisten verhaftet, Herrn Theo Lips, wegen Beteiligung am Abschlachten von Juden in Südrussland. Die amerikanische Nation missbilligt inzwischen zu 63 vom 100 die Maßnahme Präsident Johnsons in Vietnam, wenn Dr. Gallup zu glauben ist. Ab heute kostet die Sonntagsausgabe der New York Times nicht mehr 35 Cent, sondern 50, einen halben Dollar. Immer wieder kündigt sich an, dass sie am Abend eine Rede des Präsidenten Johnson übertragen wird, in der er sich über den Frieden in Vietnam und Südostasien äußern wird. Marie war nicht davon abzubringen, dass die Botschaft lauten muss: "Der Krieg ist aus." Marie lässt sich nicht zu Bett schicken, bevor sie es gehört hat. Marie ist unzufrieden, dass die Grespals kein Fernsehgerät haben. Sie hätte es gern mit eigenen Augen gesehen, wie die Welt in Ordnung gebracht wird. Der Anfang ist nicht gut für Marie. "Guten Abend, meine Landsleute", sagt der alte Mann. Es ist ein Abend, an dem Marie auch so angeredet werden möchte, wenigstens dieses Mal. Die ersten Eindrücke setzen zusammen. Hier spricht ein bäuerlicher Mensch. Er benimmt sich ältlich. Ein wenig scheint er kränklich. Er tut unbeholfen. Gelegentlich ist er dicht vor dem Stottern. Hier ist jemand hilflos, verlassen, allein. Er versteht sein Geschäft nicht gut, kann auch beim Umblättern der Seitengeräusche nicht vermeiden. Nach wenigen Minuten hat der Mann gesagt, dass er heute Abend den Luft- und Seestreitkräften der Nation befohlen hat, die Bombardierung Nordvietnams zum allergrößten Teil einzustellen. Warum nicht heute Mittag? Für Marie kann nach solchem Anfang nur noch Ungeheures an Erfreulichkeit folgen. Inzwischen ahnt sie jedoch nicht mehr, was das sein könnte. Wenn die Regierung Nordvietnams nun immer noch nicht verhandeln will, droht der alte Mann: "Unsere gemeinsame Entschlossenheit ist unerschütterlich. Unsere gemeinsame Stärke ist unbesieglich." Es hört sich weinerlich an. Entschlossenheit und Stärke sind nicht poetischer Art, sondern Soldaten und Gerät. Die Stimme des Präsidenten wird nun kräftiger, jedoch atmet er beschwerlich. Er wird zu den 525.000 Soldaten in Vietnam noch einmal 13.500 schicken. Auch Artillerie, Panzer, Flugzeuge, Lazarette. Das kostet in diesem Haushaltsjahr 2.500.000.000 Dollar und im nächsten 2.600.000.000. Um den Wohlstand des amerikanischen Volkes zu schützen, die Stärke und Stabilität des amerikanischen Dollars zu schützen. Es wird de Rosny nicht freuen. Es freut Marie nicht. Wenn der Präsident ein Nachlassen seiner Lautstärke bemerkt, übertreibt er es und bringt den Lautsprecher zum Klirren. Sein leidender Ton weist die müßigen Zuhörer darauf hin, dass er arbeitet. Es sei seine inbrünstige Hoffnung, dass Nordvietnam nun nicht mehr auf einen militärischen Sieg bestehe. Das klingt nach einer Bitte, später weinerlich. Er möchte Frieden bauen auf dem Genfer Abkommen von 1954, von dem sein Bündnispartner Südvietnam weder den Vertrag über den Waffenstillstand noch die Verpflichtung zur Neutralität unterschrieben hat, geschweige denn eingehalten. Der Präsident spricht von seinen 37 Jahren im politischen Dienst an der Nation, vom Zustand der Nation. Entzweite Machtgruppen, Parteien, Gebiete, Religionen, Rassen. Was immer es war, sagt Marie. Aber du warst doch dabei, wenn in einem Moment Geschichte gemacht wurde. Ob ich es jemals erleben werde? Marie bekommt an Historischem nur, dass der Mann sich nicht mehr zum Präsidentenamt melden will. So will er die zerstrittene Nation heilen. Er bedankt sich fürs Zuhören, er wünscht eine gute Nacht, er wünscht Gottes Segen. Fast alle haben es anders verstanden. Das Telefon begann zu winseln, als die Übertragung abgeschnitten war. Was eine menschliche Größe! Das wäre bei euren Kommunisten undenkbar. Nun wird Robert Kennedy sich aber freuen. Philosoph ist geradezu. Wie kannst du von Drückebergerei reden? Hast du keinen Respekt vor einem alten Mann? Nun wird McCarthy sich aber freuen. Immer haben wir ihn gehasst, Gesine. Seit heute Abend ist er Gegenstand unserer Verehrung. Genialer Schachzug, geniale Regie. Was eine moralische Größe. Diese Sittlichkeit, nein. Jetzt ist er auf der Höhe von John Kennedy. Es kann mit dem Krieg so schlecht nicht stehen. Was man früher einen guten Hausvater nannte. Verantwortungsgefühl. Das größte persönliche Opfer. 6 Monate im Weißen Haus sitzen als eine lahme Ente. Du tätest es nicht. Wir haben ihn telegrafisch um Abbitte gebeten. Für immer wird er zu den großen Präsidenten gehören. Wir telegrafieren in einem fort. Es gibt doch Schicksal. Und nicht einmal das Telefonnetz der verdammten Stadt New York bricht zusammen. An diesen Präsidenten werden wir denken. Gesine, sagt Marie, manchmal verstehst du das Land nicht, in dem wir doch leben. Ja. Dann fürchte ich mich. Verstehst du es denn? Wenn ich es von dir lernen will, nicht immer, dann fürchte ich mich.